Radio Wuppertal 107.4. Die Kommunalwahl 2025. Eure Stimme zählt.
Das OB-Duell im Kodex am Arenberg. Wir haben heute hier zu Gast Miriam Scherf und Matthias Nocke. Beide wollen Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin werden. Wenn Sie gerade zugeschaltet haben, waren schon eine Stunde hierbei und haben schon einiges an Themen diskutiert. Es geht jetzt noch eine Stunde weiter. Und es gab eine Aufgabe hier im Saal. Wir beschreiben es so, beide sollten ein Porträt ihres Gegenkandidaten, ihrer Gegenkandidatin machen. Und jetzt kommt einmal für die Menschen hier im Saal der Aha-Effekt. Wir drehen einmal beide um. So. Es gibt einen Applaus für zwei Gemälde. Und am besten kommen Sie auch einmal unfallfrei hier vielleicht einmal mit runter. Stefan Seitz von der Wuppertaler Rundschau. Ich bin Angela Wegener. Wir führen die nächste Stunde auch noch hier durch den Abend. Wir haben hier zwei wunderbare Porträts. Sie dürfen gleich, aber das dürfen wir uns jetzt nicht nehmen, mal einmal zu gucken, was denn daraus geworden ist.
Genau.
Wie würdest du denn das Porträt von Herrn Nocke beschreiben, was Miriam Scherf gemacht hat?
Ja, also Miriam Scherf hat ja eben gesagt, dass sie, und in der Nachfrage habe ich das nochmal rausgekitzelt, es war offensichtlich ihre Kunstlehrerin, die gesagt hat, sie wären mehr oder weniger unbegabt. Ich kann mich dieser Kunstlehrerin nicht anschließen. Ich denke, das spricht für sich.
Das ist meine Kunstlehrerin, falls Sie zuhören.
Und wenn sie zuhört, umso mehr. Also da kann man wirklich nicht viel dagegen sagen, bis auf das, also bis hin zum Detail des Einstecktuches, nicht
bitte
wahr?
Auch die Augenringe.
Ja. Also, ich finde.
Gib eine Bewertung, gib eine Note ab. Ist es getroffen, ja oder nein?
Also, wegen mir auf jeden Fall. Ich denke, da sind Sie der Meinung.
So, Herr Nocke, ich darf erst. Was ist das? Das sieht aus wie ein Gespenst oder wie ein Geist.
Drei Sätze. Erstens, bevor ich es umgedreht habe, habe ich Miriam gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon. Zweitens.
Das ist gut.
Zweitens ist es so, ich bin umgestellter Linkshänder, da ist das Zeichentalent irgendwie abhanden gekommen. Dann habe ich mich auf die Konturen eines sehr freundlichen Gesichts beschränkt mit lustigen Sommersprossen. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ich habe es ansatzweise vielleicht gelungen. Ansonsten haben wir in der Verwaltung die Absprache, immer wenn aus der Verwaltung heraus Zeichnungen gefragt sind oder überhaupt Bildnisse, dann lässt Arne Lavrenz die Elefanten im Zoo die Aquarelle malen und die verschenken wir dann. Das ist sehr viel besser.
Vielen Dank für diese Aufgabe. Ja. Sie haben sich ein bisschen wertgeschätzt mit diesen Gemälden. Mal die Frage an Sie. Was schätzen Sie an Frau Scherf, Herr Nocke?
Sie ist total lustig, sie ist bodenständig, sie ist, es war ein schönes Wort, das fällt mir nicht ein, sie ist lustig, sie ist bodenständig und man kann mit ihr viel lachen, das finde ich das Wichtigste.
Und umgekehrt, Frau Scherf, was schätzen Sie an Matthias Nocke?
Also der Matthias hat tatsächlich auch einen sehr trockenen Humor, wenn man den einmal verstanden hat, dann ist es wirklich auch außerordentlich amüsant mit ihm. Und der Matthias Nocke, ich finde, dass er redegewandt ist und dass er auch ein sehr intelligenter Mensch ist und das schätze ich an ihm sehr.
Vielen Dank. So, es ist ein Applaus wert, finde ich. Gehen Sie beide gerne schon mal da hoch. Wir schieben das hier vielleicht mal aus der Sicht einmal. So, Sie haben jetzt eine Wertschätzung für sich gegenseitig ausgesprochen. Das ist auch was Wichtiges für Ihre nächste Aufgabe, oder Stefan?
Ja, die nächste Aufgabe ist mal was ganz anderes. Da spielen wir beide, ihr Angela und ich, gar keine Rolle, sondern Sie beide dürfen sich selbst mal miteinander unterhalten, ohne Moderation.
So, und Sie bekommen 5 Minuten, Sie sind wertgeschätzt, haben Sie sich gegenseitig, wer anfängt, was Sie sich fragen, das ist uns in diesem Fall jetzt mal egal und wir verlassen einfach
genau.
Die Bühne, oder?
Da lassen wir uns einfach
Applaus
mal überraschen.
Applaus, 19:08, 5 Minuten haben Sie Zeit und tschüss.
Wir hatten unser letztes gemeinsames Gespräch heute Mittag. Es kann also etwas langweilig werden. Wie hast du es beim Karl-Vollroth gefunden?
Also ich fand das ganz schön beim Karl-Vollroth-Gymnasium. Ich fand am lustigsten, als wir die tollen Karten hochhalten mussten und wir uns zumindest darüber einig waren, dass du zu spät kommen würdest. Da waren wir uns wenigstens einig.
Also es gab für Sie zweckmäßigerweise eine rote, für mich eine schwarze Karte und dann wurden immer Fragen eingeblendet, die wir wechselseitig beantworten mussten. Wer würde wohl am ehesten zu spät kommen? Und dann habe ich, weil spät relativ ist, meine schwarze Karte hochgehalten, dass ich das sein würde. Und sie hat natürlich das genauso gemacht, weil sie mich immer fröhlich begrüßt und sagt, ach, du kommst auch schon.
Ja, jetzt müssen wir uns aber weiter unterhalten. Die 5 Minuten sind noch gar nicht um, Matthias.
Nee.
Weiß gar nicht. Was machst du denn heute noch, wenn wir hier fertig sind?
Das weiß ich ehrlich nicht. Ich habe da noch so ein paar Fragen liegen, die ich eigentlich heute beantworten müsste und ein sogenanntes Positionspapier. Ob ich das noch fertig kriege, weiß ich nicht, aber ich mache erstmal 2 Stunden Pause. Was machst du morgen? Sehen wir uns morgen überhaupt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir uns morgen sehen. Ich habe keine gemeinsamen Termine mit uns im Kalender. Das finde ich auch sehr schade. Ich habe mich sehr an dich gewöhnt.
Ja, ja. Muss man sagen. Ja. Nein, wir hatten einen sehr schönen gemeinsamen Sommer und wir genießen es jetzt eigentlich zu zweit zu sein.
Ja. Ja, genau, stimmt. Ja, die WG, die ist ja jetzt leider, kommt sie doch nicht zustande, die wie wir geplant hatten, aber naja.
Wir gucken mal, man soll nie sagen.
Das stimmt.
Was haben wir noch diese Woche? Gemeinsam haben wir noch die IHK 1 Stunde oder so, ne?
Ja, bei der IHK sind wir noch gemeinsam, können wir nochmal über das Thema Wirtschaft philosophieren. Da war auch, glaube ich, eine lustige Gesprächsrunde.
Sie haben noch 1,5 Minuten, Sie können auch Themen unterbringen.
Ja?
Ich gebe nur
so
mal so den Hinweis.
Ja, ich fand das jetzt auch mal ganz nett, wenn man sich so auf einer persönlichen Ebene trifft. Ich finde, das sagt auch viel über Menschen aus, vielleicht sogar manchmal mehr als Inhalte, die wir heute auch noch besprechen. Da kriegen dann auch die Zuhörer vielleicht einen ganz anderen Eindruck nochmal von uns.
Ja, soll so sein. Ja, was soll ich jetzt fragen? Normalerweise würde ich fragen, kann jetzt auch furchtbar in die Hose gehen. Was war dein letztes Buch, was du gelesen hast?
Wahnsinn.
Was hast du deiner Tochter vorgelesen?
Oh, meine Tochter, da wechseln wir die Bücher tatsächlich. Ich habe heute aber bei Nettesheim ein Buch tatsächlich geholt. Da geht es um Frauenpower. Das ist kindergerecht dargestellt worden. Das habe ich direkt eingepackt, muss ich zugeben, weil ich gedacht habe, das kann meine Tochter gar nicht früh genug lernen. Empowerment.
Ja, das ist super. So ein ähnliches Buch hatte ich auch, und zwar ging es damals, habe ich das meiner Tochter immer vorgelesen, das war eine Frau, die Clown werden sollte, und jeder erzählte ihr, sie könne kein Clown werden. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie es heißt. Es ist ein sehr gutes Buch. Ich glaube, das habe ich noch, das kann ich dir borgen.
Danke, das nehme ich. So, jetzt haben wir immer noch Zeit, oder? Ja.
Ja.
Ja, Matthias, was ist denn so dein Lieblingsthema in der Politik?
Mein Lieblingsthema in der Politik? Also ich finde es bohrend langweilig, wenn die Leute immer nur über sich selber sprechen können. Also mein Lieblingsthema ist zurzeit, tatsächlich habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, wie beginnt man eigentlich, wie stellt man den Laden neu auf? Du hast auch deine Vorstellung entwickelt, wie stellt man den Laden neu auf, wenn man Erfolg hat? Das hat mich jetzt beschäftigt, und ansonsten eben die Themen und vor allen Dingen, wie man gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen das operativ umsetzt, was man so vorhat.
Ja, dann haben wir zumindest an der Stelle eine Gemeinsamkeit, weil das hat mich auch in den letzten Wochen vielfach beschäftigt, wie man das hinbekommt, die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung auf den Weg mitzugehen, den man einschlagen möchte, der ja auch vielleicht mit Veränderungen zu tun hat. Und ja, da bin ich dann auch mal gespannt.
So, Ihre 5 Minuten sind vorbei. Einen Applaus für diese Aufgabe. War gar nicht so einfach, ne? War gar nicht so einfach, glaube ich. Ja. Ne? Es ist, wir haben Ihnen Raum gegeben für alles. Es war sehr spannend, wie Sie miteinander, freundlich miteinander geredet haben. Sie hätten ja auch Themen unterbringen können oder das eine oder andere machen können. Aber wunderbar. Ich finde, es hat einen guten Eindruck gemacht, was Sie hier dargestellt haben. Vielen Dank dafür nochmal. So, wir gehen weiter in die nächste Runde.
Ja, und die hat sich die Angela unter das Thema gestellt, Führung und Persönlichkeit. Das ist ja nun auch keine einfache Sache. Die ganze Stadtverwaltung hat bis zu 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn man die städtischen Konzerne mit dazu rechnet, sind wir, glaube ich, bei Pi mal Daumen 11.000. Wenn Sie sich dann sozusagen vorgenommen haben, Sie haben das ja gerade auch, wie stellt man den Laden neu auf, überlegt. Ja,
um ja, das
da,
war schön, ne? Das ist genau das, ne? Thema,
das passt,
war.
Ne? Ne?
Genau, vielen Dank. Genau, das war ja das genau die Frage. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, also erstmal Hut ab. Ich möchte eine kurze Einstiegsfrage an Sie beide stellen. Was macht denn aus Ihrer Sicht überhaupt eine gute Führungsposition aus, Herr Nocke? Mal in Kürze. Was ist eine gute Führungsposition? Also Person, Entschuldigung.
Person, ne? Ja. Position, ja. War ich jetzt am Grübeln. Ja.
Entschuldigung, eine gute
Führungsperson.
Führungsperson.
Also, dass man bei der unmittelbaren Leitungsspanne jedenfalls, dass man die Leute ernst nimmt, dass man sie wertschätzt, dass man Danke sagt und Bitte sagt, dass man nach Möglichkeit vor allen Dingen zeigt, dass man selbst bereit ist, das zu tun und auch so zu arbeiten, wie man das möglicherweise von anderen verlangt. Früher nannte man das Vorbild, das ist vielleicht ein bisschen altbacken. Aber ich glaube, dass man ergebnisorientiert arbeitet und dass man die Kolleginnen und Kollegen mitnimmt. Mhm. Dass man, wenn es gar nicht anders geht, weil wir eigentlich keine Hunde im Haus wollen und es gar nicht anders geht, auch mal einen Hund 3 Wochen zum Therapiehund erklärt oder so. Oder dass man, wenn, ich sag mal, dass man auf die Mitarbeiter individuell eingeht. Jeder von uns kann in die Situation kommen, wo er Eltern pflegen muss oder Elternteile pflegen muss, wo er was überbrücken muss, was auch immer.
Also eine nette Kombination zwischen klar und nett.
Aber das Allerwichtigste, ich bin jetzt ins Plaudern gekommen, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass sich die Kolleginnen und Kollegen auf einen verlassen können.
Mhm, okay, gehen wir Frau Schärf.
Dass man ihnen auch Rückendeckung gibt.
Ja, okay, also auch in der Mischung, ich habe es richtig verstanden, Herr Nocke, korrigieren Sie, wenn es anders ist, Sie wollen zwar klar führen, aber wollen auch gleichzeitig nett sein. Das würde ich sagen, möchte jede Führungsperson sein.
Oder? Ich bin nett.
Fragen Sie meine Kollegin. Das war keine Unterstellung. Nein, das habe ich überhaupt nicht auf Sie persönlich. Ich habe das so auf das bezogen, was jede Führungsperson doch, man möchte klar sein und aber natürlich gleichzeitig für seine Mitarbeiterschaft entsprechend freundlich sein. So, Frau Schärf, Ihre Meinung zu diesem Thema.
Ja, also meine Meinung ist, es gibt, glaube ich, 2 Ebenen in der Führung mindestens. Einmal eher so die strategische, organisatorische Ebene und die persönliche Ebene. Und auf der einen Seite, finde ich, muss eine Führungskraft Ziele vorgeben, damit eben Mitarbeiter nicht orientierungslos sind. Eine Führungskraft, die muss auch kreativ sein, ein Team, eine Abteilung, welche Ebene auch immer, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, immer wieder zu schauen, was kann man besser machen und da gemeinsam auch das Team mitnehmen, Raum geben, dass Mitarbeiter auch ihre Persönlichkeit oder ihre persönlichen Empfinden mit einbringen können. Und ich glaube, es braucht auch viel Empathie, Führungskraft zu sein, dass man seine Mitarbeiter sieht, dass man zuhört, dass man auch mal fragt, wie geht's dir? Und dann eben auch schaut, wie kriegt man seine Mitarbeiter motiviert. Da ist jeder Mitarbeiter anders. Der eine, der freut sich über mehr Geld, der andere freut sich, wenn man regelmäßig Danke sagt. Und da braucht es einfach viel Verständnis für seine Mitarbeitenden,
um die dann abzuholen. Da möchte ich gleich eine Frage mit einbeziehen, die von einem Hörer kam, von Hans Laschewski aus Kronberg. Der fragt zum Beispiel ganz konkret, was unterscheidet Sie denn von Ihrem Mitbewerber? Also was können Sie denn besser als Herr Nocke zum Beispiel und umgekehrt? Also Sie haben das Mikro in der Hand. Was unterscheidet Sie jetzt in dieser Position?
Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie der Matthias als Führungskraft ist, deswegen kann ich das nicht bewerten. Ich kann nur sagen, wie ich als Führungskraft bin und ich habe einen sehr kooperativen Führungsstil. Also ich bin immer auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern. Ich bekomme das auch eigentlich immer gut auf die Reihe, Mitarbeiter zu entwickeln. Also ich sehe, wo haben Mitarbeiter Schwächen und Stärken und versuche sie aber auch in ihren Schwächen so zu entwickeln, dass das hinterher auch Stärken werden. Das ist mir bei meinen Mitarbeitern in der Vergangenheit immer gut gelungen. Und da habe ich auch immer positives Feedback bekommen.
Wie viele haben Sie? Von wie vielen Mitarbeitern waren Sie Führungskraft?
Also ich habe 18 bis 20 Mitarbeiter aktuell.
Direkt.
Genau, direkt. Mhm. Und dann habe ich immer auch noch ein Team. Das ist aber in der Projektarbeit, die führe ich immer eher fachlich. Da geht es dann eher auch um viel Organisation. Da ist aber dann nicht direkt die Mitarbeiterführung mit.
Okay, die Gegenfrage noch an Herrn Nocke. Was unterscheidet Sie von Ihrer Mitbewerberin?
Ja, das muss ich genauso formulieren wie Miriam, da ich nicht weiß, wie Miriam das üblicherweise macht. Ich kann nur sagen, wie es bei mir geht. Ich bemühe mich, Mitarbeiter für Aufgaben und für Ziele zu begeistern, klar zu kommunizieren. Wir haben immer regelmäßig Bürobesprechungen, wir haben Geschäftsbereichsbesprechungen oder es gibt Jourfixe mit allen Amts- und Institutsleitungen. Es sind alles zusammen. Es gibt ja auch noch die GmbHs, die mir zugeordnet sind zur strategischen Steuerung, was immer das heißt. Es ist manchmal operativer, als mir lieb ist, also Tanztheater, Stadthalle, Orchester, Oper und so weiter. So, und das finde ich wichtig. Wichtig ist, dass die Leute wissen, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, wir haben eine gemeinsame Verantwortung im Service, wir sind bei der Stadtverwaltung, wir sind die Guten.
Okay, ich wollte nochmal zurückgehen jetzt auf die Eigenschaften, weil ganz ehrlich, Sie wollen Chef oder Chefin der Stadtverwaltung werden. Da sind riesen Zukunftsprojekte bei. Die BUGA, da ist das Pina-Bausch-Zentrum, die Mehrzweck-Arena, die Wirtschaft müssen Sie stärken. Sie müssen Unternehmen hier holen. Sie müssen für Chancengleichheit sorgen. Sie müssen den Menschen in der Stadt ein gutes Gefühl geben. All das müssen Sie tun. Und jetzt möchte ich von Ihnen gerne mal 3 Stichworte, wirklich nur 3 Charaktereigenschaften, weil es ging um Führung. Warum können Sie das? Drei ganz, ganz kurze Stichworte, weil wir haben das gerade gehört. Ich glaube, das ist logisch, das würde jeder sagen. Aber was befähigt Sie einen solchen Job? Und Hut ab nochmal vor diesem Job. Irre, es ist ja wirklich viel zu tun. Was sind die drei ganz kurzen Dinge, weswegen Sie es können? Ich gucke jetzt mal einfach, wer als erstes das Mikrofon in die Hand nimmt.
Also ich bin durchsetzungsstark. Ich habe immer wieder neue Ideen und da fällt mir jetzt gerade das passende Wort nicht ein, aber ich bin jemand, ich mag nicht so gerne Nein, Aber, sondern ich möchte immer lösungsorientiert arbeiten und möchte wissen, wie es geht.
Super, das war auf den Punkt gebracht, das Gleiche würde ich jetzt gerne, also nicht das Gleiche inhaltlich, sondern in der gleichen Form möchte ich das jetzt gerne von Ihnen hören.
Vielleicht drei Substantive, doch. Klarheit, Verlässlichkeit und... Was war das Dritte? Klarheit, Verlässlichkeit und Entscheidungen treffen.
Mhm, vielen Dank. Ich lasse das. Vielen Dank für diese Selbsteinschätzung. Die lasse ich so stehen. Ich glaube, deswegen sitzen wir ja auch hier. Sie machen sich ein Bild. Das ist das System hier. Ich möchte trotzdem noch mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar, was ja auch mit der Führung zu tun hat und Ihrer Persönlichkeit und der politischen Situation. Wie wollen Sie mit der neuen Situation, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister sind, Oberbürgermeisterin im Rat umgehen? Wir haben mittlerweile 15 Sitze an die AfD vergeben. Bitte? 14? Wir haben einen Faktencheck, das machen wir. Ich werde es nachreichen, vielleicht habe ich mich vertan. Auf jeden Fall sind es weitaus mehr als vorher. Vorher waren es 5, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So viele Sitze mehr, die Gesprächskultur könnte schwieriger werden. Man sieht das ja auch an Bundestagspräsidentin, ne, Frau Klöckner. Also die ist viel in den Medien, ich will das jetzt alles nicht vergleichen, aber feststeht, auch in Wuppertal wird die Gesprächskultur anders sein. Und da erfordert es jemand, der das kann. Und jetzt möchte ich... Wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch alle hier im Raum. Es waren auch viele Fragen, die von den Lesern und von den Hörern gekommen sind. Wie wollen Sie mit dieser Situation umgehen?
Wir spielen das Spiel nach Regeln und daran wird sich nichts ändern. Die Regeln werden eingehalten und der Vorsitzende des Stadtrates sorgt dafür, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird. Und wir werden sehr aufpassen müssen, vor allen Dingen die demokratischen Fraktionen untereinander, wie wir mit der Situation umgehen, wie bestimmte Dinge besetzt werden, welche Vorschläge wo, wie, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, vorkommen. Entscheidend ist, dass man von Anfang an deutlich machen muss, und zwar mit dem nötigen Nachdruck, dass wir hier nicht beim Stammtisch der Schiffsschaukelbremser sind, sondern dass wir im Wuppertaler Stadtrat sind. Und als Vorsitzender des Rates werde ich nicht zulassen, was vor der letzten Sommerpause passiert ist, dass dann irgendwelche AfD-Leute vom Ausschaffen von Wuppertalerinnen und Wuppertalern sprechen. Und ich
also Sie wirklich, wollen das inhaltlich
wirklich
verbieten?
Sagen, ja, das ist inhaltlich, weil man, ich lasse nicht zu, dass aus dem Ratssaal der Stadt Wuppertal Wuppertalerinnen und Wuppertaler bedroht werden. Das wird es bei mir nicht geben.
Okay, und das tun Sie mit, weil meine Frage ging ja an die Strenge. Genau, also Sie haben das jetzt inhaltlich gesagt. Ich denke, inhaltlich teilen Sie das vermutlich, Frau Schärf, weiß ich nicht. Aber wie gehen Sie dann mit dieser neuen Situation um?
Also ich darf vielleicht als Oberbürgermeisterin aus Grund von Neutralitätspflichten nicht mehr so gegen die AfD vielleicht schießen, wie ich das heute manchmal mache. Allerdings darf ich als Oberbürgermeisterin durchaus sagen, wofür ich stehe. Und ich möchte hier mit dem Verwaltungsvorstand eine klare Haltung klare Haltung vorleben. Bedeutet, dass ich da auch durchaus nach der Kommunalwahl mit dem Verwaltungsvorstand mal erarbeiten möchte, wie können wir denn präsent und veröffentlicht zeigen, wofür wir denn stehen in Wuppertal, nämlich für eine bunte Stadtgesellschaft, in der wir alle Menschen akzeptieren, unabhängig davon, ob sie queer sind, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder eine bestimmte Religion. Das möchte ich nach vorne tragen. Das ist dann vielleicht eher der Teil Symbolpolitik. Ansonsten möchte ich eine klare Haltung zeigen, tatsächlich auch im Stadtrat. Wenn es da mal den einen oder anderen Ordnungsruf gibt, dann denke ich, ist das absolut zulässig. Und wenn Sie dann hinterher dagegen vorm Verwaltungsgericht klagen, dann ist das für mich auch völlig akzeptabel. Das ist deren gutes Recht. Trotzdem, wenn das angemessen ist, werde ich da das durchsetzen.
Laut oder leise?
Wie laut? Immer laut.
Laut, okay.
Genau. Und ja, das werde ich auch mit den Ausschussvorsitzenden soweit besprechen, dass wir da eine einheitliche Linie fahren, weil mit 14, 15 Stadtverordneten mit der AfD, da wird es einfach anders als in der Vergangenheit. Die werden lauter sein, die werden auch vielleicht andere Art von Anträgen stellen und da müssen wir gut vorbereitet sein, auch die demokratischen Parteien, um da demokratische Antworten zu liefern.
Okay, jetzt ist, glaube ich, jedem hier im Saal und auch jedem am... Vielen Dank, Applaus. Jedem im Saal klar, dass, wenn Sie es werden, Sie schaffen es nie alleine, Sie brauchen Unterstützer. Ich stelle die Frage ganz konkret, haben Sie, welche Unterstützer nehmen Sie mit? Sie sind den ersten Tag im Amt und Sie brauchen den Kreis um sich. Wer unterstützt Sie und mit wem arbeiten Sie weiter? Ganz konkret.
Also zunächst mal, unabhängig vom Wahlausgang, werde ich ja meinen Geschäftsbereich weiterführen. Und zweitens gibt es ein Oberbürgermeisterbüro und zweitens gibt es Kolleginnen und Kollegen, die ich angesprochen habe, ob sie im Team Nocke mitarbeiten möchten. Es sind, glaube ich, fast keine Plätze mehr frei. Der Laden ist ganz neu aufgestellt. Es wird ein Oberbürgermeisterbüro alter Prägung nicht mehr geben. Das war entweder früher ein Raumschiff, was in einem Paralleluniversum war.
Was meinen Sie
damit?
Das
war ein Tortenaufsatz. Es gab überhaupt keinen Bezug zur Verwaltung. Das war ein Eigenleben. Mein Anspruch ist, dass es ein Büro gibt für strategische Steuerung. Und aus diesem Büro heraus wird die Verwaltung gesteuert und damit gemeinsam alle, auch die Stadt.
Mhm. Wen nehmen Sie mit? Wer sind Ihre Unterstützer? Wen nehmen Sie mit ins Team? Was machen Sie anders? Sie sind den ersten Tag, Sie können es da, Sie können die Leute um sich scharren. Was tun Sie?
Ja, also ich werde jetzt natürlich auch keine Namen nennen an der Stelle, weil ich das nicht angemessen finde. Ich habe mir auch im Vorhinein schon mal Gedanken gemacht, wen ich da brauche. Ich möchte gerne Menschen in meinem Team haben, die vor allem die Verwaltung gut kennen, die Netzwerke in die Verwaltung rein haben, um da auch mal Informationen zu bekommen, die vielleicht eine Oberbürgermeisterin sonst nicht erreichen. An meinem ersten Tag wird mich natürlich mein Büroleiter oder meine Büroleiterin den ganzen Tag begleiten, damit dann eben auch ganz klar ist, dass wir zukünftig ein Team ist und damit diese Person dann auch entsprechend sichtbar ist. Ansonsten möchte ich auch gerne einen Beraterstab um mich herum vielleicht mal etablieren, der nicht nur aus der Stadtverwaltung kommt oder besonders nicht der Stadtverwaltung angehört, damit man auch den Blick von außen hat. Das finde ich besonders wichtig, weil dann kann man eben die Themen in die Verwaltung mitnehmen und dann nochmal besprechen.
Okay, jetzt hätten wir noch 20.000 Möglichkeiten. Ich will einen letzten kleinen Themenkomplex anstoßen. Und zwar ist es ja so, im besten Fall macht man ja eine Kombi aus Ihnen beiden. Ich mache es jetzt mal mit dem Augenzwinkern so. Man kann alle Eigenschaften mitbringen, aber das geht ja nun mal nicht. Also Sie sind ja zwei Menschen mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die Sie ja auch in Ihrem Wahlkampf selber rausgearbeitet haben. Jetzt formuliere ich es mal so, wie es vielleicht im Wahlkampf etwas einfach dargestellt wurde hin und wieder, dass ich sage, ja gut, wir haben einerseits der Politikwissenschaftler, wir hatten mehrfach, alle Medien hatten ihn, Professor Detlef Sack, im Interview und er hat auch gesagt, na ja, das ist schwierig, also muss man mal gucken, wie geht das, die junge Frau, ne, die junge Frau, frisch angetreten, ich mach's trotzdem, weil es ist ein Thema neben dem erfahrenen Kandidaten. So, wie gehen Sie damit um und wie gleichen Sie aus? Machen Sie eine Kombi aus sich beiden? Oder wie würden Sie jetzt sagen, das ist totaler Quatsch? Wie sehen Sie es? Sie haben das Mikrofon in der Hand.
Ja, also wenn man mich wählt, dann hat man ja beides, weil das Schöne ist ja, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann habe ich meine innovativen, frische Kraft und der Matthias Nocke, der bleibt ja dann erhalten in der Stadtverwaltung als Stadtdirektor.
Bis April, ne?
Insofern haben wir an der Stelle das Problem schon gelöst.
Das war eine knappe Antwort. So, Herr Nocke, Sie haben das Thema, wir haben rauf und runter gespielt, aber ich fand nicht, dass wir das hier auslassen können, weil das ist schon etwas, was ich natürlich viele fragen. Ich darf die eine Hörerfrage, Claudia Tust-Vollmann sagt es nämlich, eine Frage an Herrn Nocke. Sie sind seit vielen Jahren Dezernent und wie stellen Sie sicher, dass Ihre Erfahrung nicht dazu führt, dass die alten Strukturen überwiegen, sondern wie bringen Sie neue Impulse?
Das ist doch die Frage, die sich aufdrängt. Warum soll man einen Typen, wenn man Veränderungen will, der schon anderthalb Jahrzehnte, darf man sagen, da rumläuft. Warum soll man den wählen und warum ist gerade der Typ geeignet, die Verwaltung zu verändern? Da kann ich nur sagen, ganz einfach, weil er, ganz einfach ist es nicht, weil er erstens das Haus kennt, weil er die Kollegen kennt, weil er die Netzwerke kennt, weil er weiß, wo die Blockaden sind, weil er klare Vorstellungen hat und er weiß, er ist jetzt nicht mehr von den Weisungen eines Dienstvorgesetzten abhängig, der Oberbürgermeister heißt, der zumindest die Linien vorgibt, sondern er kann auch mal neu sein und er kann auch Dinge ganz anders machen. Das wollte ich tun und das ist der eigentliche Sinn für mich persönlich meiner Kandidatur. Ich hätte jetzt auch da sitzen können und hätte sagen können, ach ja, so lange ist es nicht mehr, dann guckst du mal, wer jetzt wieder als Neues vorbeikommt und dann arbeitest du ne, zusammen und so, es wird sich schon finden. Das wollte ich aber nicht, sondern ich möchte den Laden echt voranbringen. Es ist mir wichtig, dass diese Stadt, die jetzt vor großen Herausforderungen steht, tatsächlich nach vorne kommt. Und dazu will ich meinen Beitrag leisten. Das ist ein Angebot, man muss es nicht annehmen.
Mhm, okay.
Aber ich biete es an und ich würde mich freuen.
Vielen Dank dafür. So, damit wir auch wissen, ob hier im Raum noch Fragen sind, ne? Damit wir nicht die ganze Zeit nur hier vorne reden, sondern auch entsprechend noch natürlich Sie mit einbeziehen, gucke ich einmal in die Runde. Georg Rose und Roderich Trapp sind auch schon wieder unterwegs und schau mal eben nach Fragen, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen hier im Saal und auch zu Hause. Wir haben noch ganz, ganz viele Fragen dabei. Was interessiert Sie? Wie haben Sie es bisher wahrgenommen? Roderich Trapp ist schon als erstes unterwegs und hat eine Frage.
Dann haben wir hier die Hand gehoben. Sie haben eine Frage. Werden Sie sie los?
Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar, wie geht es mit unserem Schauspielhaus weiter? Da steht mittlerweile seit 13 Jahren leer. Es kostet jeden Monat roundabout 10.000 Euro für Unterhaltungskosten, die halt nicht irgendwo gedeckelt sind, die also im Haushalt angebracht sind. Ich habe vor 10 Jahren das Ganze mal angedacht, als Stage Entertainment, die sich halt dafür interessiert hatten.
Okay.
Das kann man auch nur dann schön ausbauen.
Genau. Ja, ich glaube, da dürfen wir mal kurz unterbrechen, genau. Weil es gibt ja einen Plan dafür, da sollte auch von vorne was zu gesagt werden können.
Ne? Ja, die konkrete Frage war ja, wie es mit dem Schauspielhaus
weitergeht. Was war der Nachsatz?
Der Nachsatz war, der aber nicht finanzierbar ist.
Ja, da würde ich doch mal abwarten. Also zunächst mal werden die Investitionsprobleme der Stadt Wuppertal ja nicht dadurch gelöst, dass wir auf 50 Millionen Fördermittel, die zugesagt sind, verzichten. Das Zweite ist, dass wir alle wissen, das wird nicht reichen. Das Dritte ist, dass wir uns ernsthaft darum bemühen, jetzt in das neue Investitionsprogramm des Kulturstaatsministers zu kommen. Und mit Unterstützung des Landes sind wir gerade dabei. Im Oktober diesen Jahres werden wir den Antrag stellen, nach Leistungsphase 3, Kostenberechnung, HOAI, DIN 2, irgendwas. So, da werden wir für die Bestandsgebäude den Antrag stellen, damit die 37,2 Millionen des Bundes nicht verloren gehen. Im nächsten Jahr sind wir dann so weit, dass wir für das Gesamtprojekt den Antrag stellen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind auch alle abschließenden Vereinbarungen mit der Foundation getroffen. Zu diesem Zeitpunkt sind dann auch die Business Cases da, damit der Vogel fliegen kann. Zu diesem Zeitpunkt haben wir weiter, was wir die ganze Zeit tun, Kosten reduziert. Ich bin für dieses Projekt gesamtverantwortlich seit dem Jahreswechsel 2022-2023. Wir haben das vorangetrieben und es wird klappen. Ja, ich bin zuversichtlich.
Danke. Okay, so, da vorne ist noch eine weitere Frage. Georg Rose ist...
Mein Name ist Michael Kültmann, ich bin gebürtiger Wuppertaler. Ich bin auf Hatzfeld groß geworden, war jetzt 10 Jahre in der Südstadt ansässig und bin jetzt im Bereich Katernberg wohnhaft. Und meine Frage ist, wir beschäftigen uns gefühlt seit 25 Jahren mit Sperrmülltourismus in Wuppertal, Herr Nocke. Und das Thema ist auch so alle 8 bis 10 Wochen immer mal wieder bei der Wuppertaler Rundschau im Leserbereich zu lesen. Und da ist meine Frage, wie wollen Sie das als neuer Oberbürgermeister endgültig in den Griff kriegen?
Ich weiß gar nicht, ob es da einen endgültig gibt, weil die Dreckferkel nie aussterben. Zum Sperrmülltourismus will ich, also die alles zerfleddern, die alles zerstreuen und so weiter, damit wir uns nicht missverstehen. Es ist halt so, das hängt mit den Quartieren zusammen. Wenn Sie über die Garte fahren und es ist Sperrmüll, dann meinen Sie, es ist Krieg, ja? Es ist grauenhaft, jedes Mal aufs Neue. Das hat aber etwas mit unserer Wohnbebauung zu tun und mit den Strukturen unserer Wohnbebauung in den alten Quartieren. Wir können uns überlegen, es gibt viele gute Modelle, zum Beispiel, ob man Sperrmüll nur noch auf Karte abfahren lässt im Bedarfsfall. Es gibt ganz viele Modelle, man muss nur gucken, ob das funktioniert, auch angesichts der Demografie in der Bevölkerungsstruktur.
Einfach mal Frau Scharf auch mal zu dem Thema.
Genau, Miriam, sag mal was.
Ja, also ein Grundproblem. Grundproblem beim Sperrmüll ist ja auch die Tatsache, dass da inzwischen ganz viele Sachen beim Sperrmüll mit dabei stehen, die eigentlich gar nicht dahin gehören. Beispielsweise Altkleider, die da einfach abgelegt werden. Farben, genau, die stehen da auch immer ganz gerne rum, gehören eigentlich auch völlig woanders hin. Die nimmt dann der Sperrmüll an der Stelle auch gar nicht mit. Da wird dann nochmal jemand losgeschickt im Zweifel, der es dann abholt. Ist völlig daneben. Hier müssen wir auf der einen Seite noch natürlich nochmal Aufräumarbeit leisten, im Sinne von die BürgerInnen informieren. Vielleicht gibt es da tatsächlich den einen oder anderen, der das irgendwie noch nicht so mitgekriegt hat, wie das läuft. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir tatsächlich hinterfragen müssen, ob wir viermal im Jahr, ob das richtige Modell ist, ob wir ein Überangebot möglicherweise haben. Manchmal ist zu viel des Guten, führt dann eben auch dazu, dass die Leute nicht mehr so richtig vielleicht mitdenken oder dann sich zu sehr wohlfühlen. Da muss man nochmal schauen, ob man das anders gestaltet, also das nicht vollkommen wie Sie. Aber es gibt eben sehr viele Modelle, da würde ich mich jetzt nicht im Vorhinein festlegen wollen. Da müssen wir eben einfach die Kolleginnen von der AWG nochmal mitnehmen, was die denn da eben auch am liebsten machen.
Nicht, dass wir uns wieder so ganz tief vertiefen, aber wir gehen in die Diskussion auf jeden Fall.
Es gibt noch drei Komponenten, vielleicht muss man die stärker betonen. Erstens die Werbung für unsere Schadstoffmobile. Zweitens die Werbung für die Recyclinghöfe, die auch größtmöglichen Service bieten, vertretbaren Aufwand. Und drittens, dass wir vielleicht auch beim Sperrmüll die sogenannten Mülldetektive, die sonst immer an den Einwurfstellen für die Container kontrollieren, dass wir die da auch noch etwas intensiver mal hingucken lassen. In der Regel wird ja immer alles abgeholt, aber... Gut, ich habe keine Patentantwort, das merken Sie ja. Es gibt viele Komponenten, aber ich will mich damit gerne noch mal beschäftigen.
Danke dafür. Ich glaube, es geht auch so in den Bereich dieses Wohlfühlens, ne, was wir noch gar nicht so richtig hatten. Also Wohlfühlen und Ordnung in der Stadt. Also ich glaube, es ist für viele ja auch ein Thema, gerade was auch die Innenstädte angeht. Aber drüben bei Georg Rose ist noch eine weitere Frage.
Der Codex Arena. Und nein, das Mikrofon behalte ich in der Hand, aber Sie dürfen gerne Ihre Frage hineinsprechen.
Also ich würde gerne wissen, was macht die Stadt Wuppertal für Obdachlose? Ich bin selbst obdachlos, ohne Schuld, und für Frauen, die obdachlos sind, spezialisiert.
Miriam Scharf, danke, bitte.
Wir haben für Frauen leider...
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage und auch den Mut, dass Sie das hier so offen sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Also es ist tatsächlich so, dass wir in der Vergangenheit eine steigende Anzahl von Frauen haben, die unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten. Das liegt auf der einen Seite daran, dass wir viel zu wenig Wohnraum haben, der bezahlbar ist. Also wenn man... sich trennt beispielsweise oder andere Gründe vorliegen, dann findet man nicht ohne weiteres einfach eine Wohnung. Da müssen wir dringend nachbessern. Ich bin auch der Auffassung, dass wir gemeinschaftlich mit der GWG, das ist unsere gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, überlegen müssen, wie schafft Wuppertal es zukünftig auch selber wieder zu bauen. Das können wir nicht nur den anderen überlassen, weil dann kann man auch so Modelle nochmal mitdenken wie Housing First oder ähnliches, dass man dann Menschen von der Straße in eine Wohnung bekommt und von da vielleicht dann auch in Wohnungen weitervermittelt wird, die dann wieder zur Verfügung stehen.
Wie konkret, also, genau?
Frauen, wir kennen uns ja, wir haben auch schon zusammen Kaffee getrunken. Ob das mit dem Einzelzimmer klappt, kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen. Aber ich weiß, dass das Hopster-Fiala-Haus furchtbar voll ist, dass Obdachlosigkeit auch immer mehr zum Problem von Frauen wird. Wir haben noch eine zweite Einrichtung im Wuppertaler Osten, da ist es eigentlich noch schlimmer. Das Problem ist, dass die Politik und die Verwaltung das wissen, dass wir im Grunde genommen auch neu bauen müssen und auch das Konzept dafür nochmal überprüfen müssen. Ich habe bei einer der unzähligen Podiumsdiskussionen gesagt, da war es aber noch warm draußen. Wenn ich an diese Zustände dort teilweise denke, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Hauseingang mit Schlafsack bevorzugen, weil es wirklich nicht gut ist. Wir müssen aber dann auch konsequent sein. Jeder glaubt immer, man könne damit keine Wählerstimmen gewinnen. Es ist einfach unzumutbar. Und wir haben die Verpflichtung, gemeinsam mit unseren Partnern, die teilweise betreiben, dass wir nochmal investieren und dass wir vielleicht die Investitionsplanung uns nochmal angucken, ob wir nicht zumindest den dringendsten Bedarf durch Neubau abdecken.
Okay, ein Versprechen ist da.
Nee, das ist eine Aufgabe. Und wir können die Aufgabe nur gemeinsam lösen. Und da bin ich gerne bereit, daran mitzuwirken, weil es ist einfach... nicht gut und Housing First ist leider gescheitert. Wir haben nur zwei Leute in Wohnung untergebracht aus vielen Gründen. Wir müssen es neu aufsetzen.
Ich wollte nur wissen, ob wir tatsächlich jetzt davon ausgehen können, okay, das ist ein Versprechen, das wird auch dann so auch angepackt. Gibt es vorne noch Fragen? Roderich Trapp ist unterwegs, genau. So, Sie müssen sich das so vorstellen. Es ist ein großer Raum, hier sind 200 Menschen und wir rennen mit dem Mikrofon durch die Gegend und haben jetzt die nächste Hörerfrage.
Meine Frage betrifft das Luisenviertel, wo es ja häufig Konflikte gibt, betreffend Ruhestörung. Ob Sie da schon konkrete Pläne haben, wie Sie das verbessern wollen und zusätzlich noch, wie Sie konkret die Innenstadt attraktiver machen möchten.
Also die meisten Probleme bekommt die Öffentlichkeit, würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht mit, weil die gar nicht erst entstehen. Dafür hilft sehr das Institut des Nachtbürgermeisters und ich bin stolz, dass das geklappt hat, der wirklich gute Arbeit leistet und der das fragile Gleichgewicht gerade im Viertel zwischen Gastronomie, Restaurants, Wohnen, Handel, Kunst, Kultur aufrechterhält und der dafür sorgt und auch wertvolle Hinweise gibt, damit man nicht ohne Licht fährt. Das sind Informationen, die man auch einfach braucht, wenn man Stadt gestalten will mit den Leuten, die dort leben, arbeiten, wohnen und so weiter. Das ist total hilfreich und das werden wir auch weiter perfektionieren. Der zweite Punkt, wie werden da weiter daran arbeiten.
Konkret, genau. Mhm.
Ja, wichtig ist zum Beispiel, wenn ein Viertel nicht kippen soll, dann muss man heute, wenn man in der Stadt Verantwortung trägt, wissen, welche Immobilien gerade durch Geldwäsche erworben werden sollen und wo, ich sag mal, Schwarzgeld gewaschen wird und wo die Kölner Mafia im Luisenviertel Fuß fassen will.
Oh, das fragen wir auch hinterher.
Nein, und das will man, das darf man nicht zulassen und da muss man vorher intervenieren und eingreifen können, weil sonst, wenn man hinterher klappt, dann hat man echt verloren. Und das will ich nicht. Ich will dieses Viertel unbedingt erhalten, so wie es ist. Wir haben da auch einen gewissen Investitionsstau, darüber müssen wir auch noch mal reden. Es gibt viele Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und gemeinsame Vorstellungen von der Entwicklung des Viertels haben.
Okay, das Viertel ist ja auch ein Punkt gewesen, in der Tat in der Befragung des journalistischen Nachwuchs und ich glaube für Wuppertal auch ein ganz entscheidendes Viertel. Was ist Ihre konkrete Antwort darauf, Frau Schäff?
Also ich möchte gerne, dass wir uns mal genau überlegen, wie wollen wir denn, dass das Luisenviertel zukünftig wird. Ich glaube, wir sind uns vielleicht sogar einig, dass wir nicht möchten, dass der Charakter des Viertels verloren geht, weil dieses Kneipenszene verbunden mit Wohnbau, das macht ja gerade den Charme aus. Und mir ist es wichtig, dass wir da ins Gespräch gehen, einmal mit den Eigentümern der Häuser, mit dem Einzelhandel, der da vor Ort ist, mit den Gastronomen, die dort ansässig sind und dass man eben auch die Anrainer, die da wohnen, an der Stelle mitnimmt. Die Wirtschaftsförderung, die hat ja einen City Manager bei sich angestellt, der muss da noch ein, also ich glaube, der ist sogar schon ansatzweise mit drin, dass da erste Gesprächsrunden auch stattgefunden haben. Den Prozess, den möchte ich definitiv gerne fortführen, um da eben ganz konkrete Maßnahmen abzuleiten und da ist eben ein großer Punkt natürlich auch die Ruhestörung. Matthias Nocker hat es gerade gesagt, der Nachtbürgermeister, seitdem er da ist, ist auch vieles besser geworden. Da müssen wir eben auch dafür sorgen, dass er auch langfristig immer da bleibt. Um da eben auch sein Netzwerk zu nutzen, weil ganz viel räumt er ab, das kriegt dann zum Glück auch gar niemand mehr mit und dann gibt es Einzelfälle tatsächlich, aber ja, das kriegt man vielleicht nie so zu 100% eingefangen.
Mir ist so ein bisschen aufgefallen, Sie reden beide von, dann müssen wir dafür sorgen.
Ja, also das ist halt dafür sorgen, also ich sag mal, als Oberbürgermeisterin hat man ja nicht immer direkt eine Lösung im Kopf, sondern man stößt ja auch viele strategische Prozesse an. Und für mich ist das mit dem Luisenviertel ein strategischer Prozess, der jetzt erstmal durchlaufen werden muss, weil da gibt es jetzt eben ganz viele Menschen, die jetzt erstmal zusammensitzen und sagen, das sind irgendwie die verschiedenen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das sind die Wünsche, die wir haben und dann kann man eben das zusammenfassen und sagen, okay, das haben wir jetzt verstanden, dann müssen wir dies, das und jenes tun. Und dann kann beispielsweise die Wirtschaftsförderung vielleicht auch zukünftig, sofern da personelle Ressourcen auch zur Verfügung gestellt werden, aktiv mal in die Gestaltung mit reingehen. Wenn da Leerstände sind, wie wollen wir da zukünftig aktiv zugehen, dass sich da auch bestimmtes oder bestimmte Läden ansiedeln. Heute ist das ja eher so ein Zufallsprinzip, also da kann man sich eigentlich ganz viel denken. Das muss aber tatsächlich erstmal festgelegt werden.
Ich habe noch, weil wir jetzt viele Themen sehr detailliert hatten, ich habe noch das Thema Finanzen, ich habe noch das Thema Wohnen und wir haben noch ein paar andere Themen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und ich möchte bei Ihnen mal einmal ganz kurz gucken. Halten Sie mal die Hand hoch. Wer von Ihnen weiß eigentlich schon, wen er wählt? Das sind viele. Mal für die am Radio, nur mal zu der Stimmung. Wen könnten wir noch umstimmen? So, also ich würde sagen, das war 90 zu 10% ungefähr. Genau, aber jede 10%, die noch offen sind, müssen Sie beide holen, glaube ich, auf jeden Fall. Die Menschen am Radio haben wir jetzt nicht gesehen, wissen wir nicht. Ich glaube, da sind es viel, viel mehr, die wahrscheinlich noch nicht wissen, worum es geht. Und deswegen möchte ich doch noch mal eine kurze Frage stellen an Sie beide, auch jetzt noch mal mit dem Blick auf die Uhr, dass wir es relativ kurz halten, weil da kamen auch einige Fragen. Sie melden sich, dass wir hier im Blick haben, wenn hier aus dem Publikum auch noch welche kommen. Wir hatten unzählige Fragen, die gekommen sind, über Insta, über Facebook, über unsere Kanäle bei der Rundschau und bei Radio Wuppertal zum Thema Haushalt und Finanzen zum Beispiel. Noah Jones aus Ronsdorf, der fragt, wie der städtische Haushalt im Moment überhaupt aussieht, was sind die wichtigsten finanziellen Bausteine für 2026 und noch konkreter, wie wollen Sie denn überhaupt irgendwas machen, wenn doch überhaupt kein Geld da ist? Also woher kommt das Geld? Ich habe es jetzt mal zusammengefasst, das waren mehrere Fragen. Da ist immer die Frage, wo streichen Sie zuerst? Also Sie können, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt rede ich mal zu lange, aber mir ist jetzt ganz wichtig zu sagen, wir wollen jetzt nicht hören, was man tun könnte, sondern Sie müssen ja streichen, es ist nicht da. Also wie geht das mit dem Haushalt?
Also wenn wir das so machen würden, wie Sie es gerade beschreiben, dann hätten wir schon vor Jahren die Arbeit einstellen können, weil Geld haben wir nie. Das überhaupt nicht. Wir sind geschulte Verwalter des Mangels und bemühen uns mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, daraus was Sinnvolles zu machen und gleichzeitig mit geringen Eigenanteilen so viel Fördermittel einzuwerben, dass wir unser Geld veracht, verzehn oder verzwölffachen. Der Punkt ist erstens, wir müssen anfangen und müssen uns dem unterziehen. Das geht nicht mehr wie früher per Order de Mufti, dass man sagt, es werden 200 Stellen eingespart und die werden jetzt quotiert und zugeteilt und dann ist Feierabend. Nein. Wir müssen uns nochmal gemeinsam bis zur Abteilungsleiterebene, gerne auch mit anonymen Vorschlägen, nochmal damit beschäftigen, mit der Aufgabenkritik. Welche Aufgaben erledigen wir? Warum erledigen wir die? Mit welchem Personaleinsatz erledigen wir die? Und warum drehen wir immer noch 7 Schleifen bis zum Erreichen eines Ziels, wenn es teilweise schon 2 tun? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wir müssen wirksamer werden, wir müssen wirtschaftlicher werden, wir müssen digitaler werden. Der zweite Punkt ist ganz zentral. Ich finde, da, wo die Beträge in dreistelliger Millionenhöhe hin und her geschoben werden durch Aufsichtsräte in nicht öffentlicher Sitzung, im Bereich der Energiewirtschaft, der Mobilität, der Abfallwirtschaft, wie bearbeiten wir unser Beteiligungsportfolio? Wir haben überhaupt keine Strategie für den Konzernstadt. Wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben und das reicht nicht mehr, weil bestimmte Aufgaben kann man intelligenter organisieren und wir sind in der Verpflichtung, das endlich mal zu tun, damit wir ein freiräumendes Dritte, nur ganz kurz, Immobilienportfolio. Wir haben so viele Hütten im Stadtgebiet, die schon keiner mehr kennt und die wir nie wieder brauchen werden und die wir sinnvollerweise veräußern und am Markt platzieren
würden. Okay, Sie haben 3 Beispiele genannt. Woher kommt bei Ihnen das Geld, Frau Schärf? Wie gehen Sie diese Situation, die ja auf jeden Fall so ist, wie sie ist und schon seit Jahren so ist, an?
Also mir ist wichtig, dass wir eher in Herausforderungen denken. Das wissen wir aus meiner Sicht noch nicht ganz konkret in jedem Bereich. Das bedeutet, jeder Bereich muss für sich eine Strategie aufstellen, in welche Richtung er laufen möchte. Ich möchte das Ganze in einen Wuppertal-Plan kippen. Das ist eine Strategie, die ausgelegt ist auf die nächsten 15, vielleicht 20 Jahre, weil aus meiner Sicht wissen wir das heute gar nicht, in welche Stadt wir Wuppertal entwickeln wollen. Wenn wir einen Wuppertal-Plan mit sehr konkreten Leitprojekten definieren, das können Kleinigkeiten sein wie Trinkbrunnen erstellen, wo machen wir Trinkbrunnen, das können aber auch mal größere Projekte sein, die eben im Zusammenhang mit der Buga stehen, wo man das auch mal genauer aufschlüsselt, da hat man erstens eine gute Transparenz für den Bürger, dass er auch sieht, was passiert in dieser Stadt, der Bürger, der kann sich da aber auch mitbeteiligen, um zu sehen, ja, genau das ist ein Wuppertal, in dem möchte ich in 15 bis 20 Jahren leben und wir können eben diese Leitprojekte anhand unserer finanziellen und personellen Ressourcen überhaupt zur Verfügung stellen und wissen, wie wir die Fachbereiche zukünftig personell ausstatten müssen, also das ist für mich eine ganz zentrale Angelegenheit an der Stelle. Und darauf aufbauen möchte ich ein strategisches Fördermittelmanagement, das nämlich sich dann eben an diesen Leitprojekten auch gezielt orientiert und Fördermittel eintreibt. Wir können darüber hinaus auch die Stadtgesellschaft einbeziehen, denn auch Vereine können teilweise Projekte umsetzen, für die die Stadt Wuppertal keine Fördergelder beantragen darf, aber ein Verein, der darf es dann an der Stelle vielleicht schon. Dann möchte ich gerne Gewerbe in Wuppertal ansiedeln, damit wir langfristig die Gewerbesteuereinnahmen steigern, weil da haben wir dann auch deutlich mehr Handlungsspielraum und sind nicht nur auf Fördergelder angewiesen und können eben auch selbstständig entscheiden, wofür wir unsere Gelder einsetzen. Das sind drei konkrete Punkte.
Also beide haben drei Punkte genannt, ne? Kamen drin vor, Fördergelder und alles, was noch dazu gehört. Ich habe noch eine dritte ganz kurze Frage. Beantworten Sie sie ganz kurz. Ich fand sie sehr nett. Sabine Schmidt fragt, wer von Ihnen beiden denn bereit wäre, jeden Monat 1.000 Euro von seinem Gehalt an einen gemeinnützigen Verein oder ans Bürgerbudget abzutreten? Kann man ja mal fragen, oder?
Fragen kann man alles, ne?
Oder? Ja.
Also ich überlege jetzt gerade, im Monat schaffe ich das nicht, aber ich überlege gerade, in wie vielen Fördervereinen im Kultur- und anderen Bereich ich bin. Also ich würde mal sagen, ich komme auf diesen Betrag vielleicht im Jahr. Ansonsten, das wird allen anderen auch so gehen, die sowas machen. Das ist jetzt nichts zum Berühmen. Der zweite Teil der Fragestellung war, ob man jeden Monat bereit ist, 1.000 abzugeben?
Genau. Wer von Ihnen ist bereit, jeden Monat 1.000 Euro von seinem Gehalt an einen gemeinnützigen Verein oder ans Bürgerbudget abzutreten?
Nee, Bürgerbudget...
Das finden Sie doof.
Nee, Bürgerbudget würde ich sagen, also ich würde gerne schon selbst, wie viele Leute, die ihr Geld abgeben, gerne schon wissen, wofür es ausgegeben wird.
Frau Scherf.
Also ich würde sagen, bei mir ist das so ähnlich, dass ich eigentlich viel Geld schon jetzt an die, ich sag mal, Vereine, in welcher Form auch immer, übergebe, wenn man in Vereinen Mitglied ist oder wenn man auf die ganzen Veranstaltungen geht und da eben auch die Vereine nochmal zusätzlich unterstützt. Also da sage ich ja immer, meine Ehrenamtspauschale bisher, die habe ich immer reinvestiert in die Vereine in Wuppertal, und das wird natürlich auch zukünftig der Fall sein. Ob ich da jetzt auf 1.000 Euro im Monat komme, das habe ich bisher noch nicht nachgerechnet. Aber das wird auch zukünftig sein, dass ich die Vereine an der Stelle unterstütze für gute Zwecke.
Dankeschön. So, wir nähern uns dem Schluss. Wir möchten aber natürlich Ihnen beiden auch die Möglichkeit geben, nochmal sich quasi an die Wuppertaler und Wuppertalerinnen zu wenden. Wir haben jetzt noch 1-2 Minütchen Zeit. Ich gucke noch mal einmal kurz in die Runde, ob es hier noch irgendwo ganz drängende Fragen gibt. Roderich, sonst vielleicht könntest du einmal noch mal so rund gehen und mal so ein bisschen die Stimmung aufnehmen. So, was haben die Leute bisher mitgenommen und wie sieht's aus? Dann können sie beide sich noch ein wenig konzentrieren und vielleicht überlegen, was sie noch loswerden möchten.
Mal eben da drüben hin, wo ich vorhin eine Hand gesehen habe, Sie haben sich noch nicht entschieden. Das war, glaube ich, hier hinten der Herr in Weiß. Woran lag's, oder sind Sie jetzt noch mal ein Schrittchen weiter?
Ach, ein Stückchen weiter bin ich tatsächlich, ganz genau. Also mir sagen beide Kandidaten, also und Kandidatinnen zu, und ich glaube, so langsam fällt auch eine Entscheidung. Ganz genau.
Oh, da rattert's noch im Kopf, ne?
Ja. Dann war der Abend ja für was gut.
Auf jeden Fall, oder? Man darf es ja nicht vergessen, wie viel, so wenig Menschen, die zur Wahl gehen, jeden, ne, können wir gebrauchen.
Dann hier vorne nochmal, Sie haben ja vorhin schon gefragt nach der Innenstadt, zufrieden mit der Antwort. Haben Sie eine Idee, wenn Sie wählen?
Ja, es ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber ich denke, ich weiß schon, wen ich wählen werde.
Gut, also die meisten sind entschieden und sogar der Herr in Weiß hat jetzt eine Idee. Ich denke, dann haben wir einen ganz guten Job gemacht.
Auf jeden Fall. So, Frau Schärfer-Nocke, Sie bekommen Zeit, eine Minute, das ist nicht viel, die wird wirklich jetzt gestoppt. Und das hat einen Vorteil. Wir haben versucht, immer zu gucken, dass wir jeden nacheinander irgendwie, dass der eine mal vorlegen kann, weil der andere hat natürlich immer die Möglichkeit, wenn der eine was geantwortet hat, schon wieder darüber nachzudenken, was kann ich darauf sagen. Insofern ist auch so ein Schluss natürlich auch eine Geschichte, die eng ist. Wir haben gesagt, wir machen die Münze, ne?
Genau. Wir lassen einfach die Münze entscheiden, wie beim Fußballspiel, wenn es um die Wahl der Seite geht. Ich habe hier einen Euro, der hat einmal eine Zahl und einmal einen Kopf. Zahl oder Kopf?
Kopf.
Okay.
So, wir müssen uns beeilen. Ich bin hier.
Dann gehe ich mal hier runter.
So, einmal, genau. Wer fängt an?
Die Zahl.
Wer fängt an?
Die Zahl.
Zahl, Herr Nocke. Okay. So, wir fackeln nicht lange rum, ich muss einmal hier mein... So, auf die Plätze, fertig, los. Eine Minute, Ihr Appell an alle da draußen.
Liebe Wuppertalerinnen und Wuppertaler, am nächsten Sonntag haben Sie Gelegenheit, in der Stichwahl zu entscheiden, wer in den nächsten 60 Monaten unsere Stadt leiten wird. Sie wissen alle, der OB hat drei Aufgaben. Er ist Chef der Verwaltung, die Oberbürgermeisterin ist Chef der Verwaltung, Vorsitzender des Stadtrates und Gesicht und Stimme der Stadt. Sie müssen für sich entscheiden, welches von den beiden personalen Angeboten demokratischer Parteien, die Ihnen heute gemacht worden sind, für Sie das erfolgsversprechendste ist, wo man glaubt, die oder der bringt uns in den nächsten 5 Jahren ein Stück voran, gestaltet die Stadt, sorgt dafür, dass sie handlungsfähig bleibt, dass wir service- und dienstleistungsfreundlicher werden, soweit es die Stadtverwaltung betrifft, dass wir eine Stadt werden, in der die Menschen gerne wohnen, leben, arbeiten und investieren und dass wir darauf schauen, dass ein starkes Wuppertal am und Ende der nächsten 5 Jahre rauskommt. Ich freue mich,
Stopp, Herr
Matthias Nocke.
Genau. Frau Scherf, geht weiter. Ihre Minute geht los.
Ja, also auch ich möchte Sie natürlich alle bitten, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und am Sonntag zur Wahlurne gehen und da Ihre Stimme einwerfen. Ich stehe für ein digitales Wuppertal, ist schon meine Passion aus meiner beruflichen Natur. Ich möchte gerne gemeinsam Wuppertal mit Ihnen nach vorne bringen. Ich möchte eine Oberbürgermeisterin sein, die in der Stadtgesellschaft wieder präsent ist, die ansprechbar ist, die ein Ohr für ihre Anliegen hat und eben diese Dinge auch in die politische Arbeit mit einbringt. Und ich glaube, dass ich einen klaren Plan für die Stadt anders als das bisher der Fall ist. Und ich glaube, dass das der Stadt Wuppertal gut geht, wenn da jemand sitzt, der begeisterungsfähig ist und ja die Leute einfach mitnimmt auf eine Reise durch eine schwere Zeit, aber die eben mit und Mut vorangeht. Und
Stopp.
Deswegen bitte ich um Ihre Stimme.
Dankeschön. So. Und danke an die Hörer am Radio. Wir sind in dieser Form jetzt hier auch zu Ende. Vielen, vielen Dank. Sie bleiben jetzt noch hier auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall noch mal von Ihnen einen ganz, ganz kleinen Abschluss haben. Jetzt muss ich noch mal eben gucken. Genau, jetzt sind wir im Grunde mit der Radiosendung durch.